Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 17. Oktober 2011 zum Thema Wie viel Wirtschaft verträgt Kultur? Kunst und Kultur zwischen Demokratisierung und Ökonomisierung. Zu Gast ist Julius Stieber, Kulturdirektor der Stadt Linz. Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir befassen uns heute mit dem Thema, wie viel Wirtschaft verträgt Kultur. Und so gesehen ist das hier eine Auftaktveranstaltung zwischen dem Kepler Salon und der Stadt Linz zum Prozess Kulturentwicklungsplan neu. Es ist vorgesehen, dass zu diesen Workshops, der übrigens der erste ist, ist übermorgen hier in Linz, in Gemeindesaal. Sie werden das dann lesen können, auch auf der Homepage des Kepler Salons. Da sind dann die Workshops genau angeführt. Es sind 6 bis 8 Workshops insgesamt vorgesehen. Und wie gesagt, heute hier findet die Auftaktveranstaltung dieser Zusammenarbeit statt. Ja, wir werden heute das Spannungsfeld zwischen Kultur und Ökonomie besprechen. Und wir haben einen Gast eingeladen, der nicht besser dafür geeignet sein könnte, nämlich Dr. Julius Stieber. Er hat Germanistik und Geschichte an der Universität Wien studiert und ist seit vielen Jahren in Sachen Kultur unterwegs. Zuletzt war er zwischen 2001 und 2010 Leiter des internationalen Theaterfestivals Shakespeare, ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt. Und seit 2010 leitet Julius Stieber die Kultur in der Stadt Linz, er ist hier Kulturdirektor. So gesehen darf ich Sie herzlich willkommen heißen und wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ausführungen. Bitte sehr.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass mich der Kepler Salon eingeladen hat und dass wir Gelegenheit haben, im Vorfeld des Prozesses Kulturentwicklungsplan neu auch ein allgemeines Thema zu diesem Themenfeld zu formulieren. Ich habe mich entschieden für die Fragestellung, wie viel Wirtschaft verträgt Kultur, Kunst und Kultur zwischen Demokratisierung und Ökonomisierung. Das ist auch also mein Thema. Ich werde nicht über den Kulturentwicklungsplan sprechen. Da sind Sie herzlich eingeladen, am Mittwoch zum ersten Workshop zu kommen, der im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses stattfinden wird und wo es um eine Stärken-Schwächen-Analyse der Linzer Kulturentwicklung der letzten 10 Jahre gehen wird. Wir setzen dann fort mit Visions- und Zielfindungsworkshops und schließen dann im Mai ab mit einem Maßnahmenworkshop. Ja, Wirtschaft und Kultur. Warum habe ich mich für das Thema entschieden? Meine Zielsetzung war, ein übergeordnetes Thema zu finden, das für den Kulturentwicklungsplan von allgemeiner Relevanz ist. Nach einigem Überlegen bin ich auf eine Fragestellung verfallen, die mich schon länger beschäftigt, der ich aber noch nie so richtig auf den Grund gegangen bin. Man redet viel über dieses Verhältnis, macht sich seine Gedanken, aber so richtig analysieren und ja, aufarbeiten tut man das dann doch nicht. Das habe ich gemacht. Mir geht es um die zunehmende Ökonomisierung des kulturellen Feldes. Die Ökonomisierungstendenz ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das bereits seit gut 2 Jahrzehnten in Politik, Bildung, Gesundheitswesen etc. zu beobachten ist. Wobei in unserem Kontext, je nach Standpunkt und Betrachtungsweise, statt Ökonomisierung auch die Begriffe Kapitalisierung oder Neoliberalisierung nahezu synonym gebraucht werden könnten. Im Zentrum meiner Überlegungen und Beobachtungen steht dabei die schleichende Änderung des kulturpolitischen Diskurses und auf diesen werde ich mich im Folgenden auch im Wesentlichen konzentrieren, bei der das Ökonomische langsam die Oberhand gewonnen hat. Bei dem. Man könnte auch von einer Hegemonie des ökonomischen im kulturpolitischen Diskurs sprechen, von einer Themen- und Meinungsführerschaft, wobei festzuhalten ist, dass zwischen einem innerkulturellen und einem kulturpolitischen Diskurs zu unterscheiden ist und sich die Dominanz des Ökonomischen in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichen Graden in diesen beiden Feldern manifestiert. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich bin kein Ökonomie-Abstinenzler. Selbstverständlich will ich nicht hinter die Marketing-Errungenschaften und Professionalisierungen im Bereich Betriebsführung etc. bei Kulturinstitutionen und Vereinen der vergangenen Jahre zurückfallen. Ganz im Gegenteil, ich begrüße diese Entwicklungen, die ganz wesentlich zur Akzeptanz der Kultur in der Öffentlichkeit und auch auf politischer Ebene beigetragen haben. Ich begrüße auch die zunehmende Kooperationsbereitschaft zwischen Kultur und Tourismus sowie zwischen Kultur und Wirtschaft, die gerade seit Linz 09 in Linz für einen echten Entwicklungsschub gesorgt haben. Und dennoch bin ich von Zweifeln befallen, ob sich nicht doch einiges für die Kultur in eine falsche Richtung oder problematische Richtung entwickelt hat. Ob nicht kulturpolitische Gemeinplätze, die noch vor 10 Jahren selbstverständlich gewesen sind, wie zum Beispiel die Autonomie der Kultur oder der Mut zum Experiment, der immer wieder betont wurde und teilweise noch wird, ob diese Selbstverständlichkeit nicht mittlerweile eine Randposition ist, weil sich die Kultur, die Vormachtstellung im öffentlichen kulturpolitischen Diskurs von der Ökonomie entreißen hat lassen, beziehungsweise sich freiwillig unter das Joch des Ökonomischen begeben hat. Was meine ich damit? Um es auf den Punkt zu bringen, als langjähriger und sehr naher Beobachter der Kulturpolitik ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass im medialen und politischen Diskurs der öffentlichen Rede sozusagen zunehmend, wenn es um die Rechtfertigung von Kultur, insbesondere von Ausgaben für die Kultur gegangen ist, das ökonomische Kriterium die Oberhand gewonnen hat. Sind vor 15 Jahren noch, als ich in das Kulturgeschäft eingestiegen bin, in den öffentlichen Reden der Politikerinnen vornehmlich die Freiheit der Kunst, die Förderung des Experiments und der Nische, die breite Kulturförderung, die Vielfalt der Kultur sowie die Kulturvermittlung im Mittelpunkt gestanden, so fällt auf, dass mittlerweile ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der eindeutig Kunst- und kulturferne Kriterien als Rechtfertigung für Kulturausgaben heranzieht. Kulturausgaben, die sich, das sei nicht verschwiegen, gerade in Oberösterreich und Linz durch Ausgaben für Kulturbauten und die Kulturhauptstadt natürlich vervielfacht haben und gerechtfertigt werden müssen. Lassen Sie mich 2 sehr aktuelle Beispiele anführen. Zu beobachten ist, dass in den Politikerinnen-Statements der vergangenen Jahre, so zum Beispiel auch bei der heurigen Brucknerfesteröffnung, auffällig oft Kultur vor allem als wichtiger Image- und Standortfaktor für eine Stadt oder eine Region genannt wurde, der auch für die Wirtschaft etwas bringt, dass Kultur über die sogenannte Umwegrentabilität zur Wohlstandsmehrung beitragen würde und dass Kultur zur Markenbildung einer Stadt Wesentliches leiste und Kreativität ganz allgemein ein Rohstoff oder weniger hart formuliert eine Ressource der Zukunft sei und ähnliches mehr. Die geistige Wertschöpfung, ein scheußliches Wort, aber so weit sind wir nun mal, die Freiheit der Kunst, die gesellschaftsverändernde Kraft der Kultur, das Visionäre und die Notwendigkeit im kulturellen Feld, neue ästhetische Formen und Inhalte zu fördern, kommen entweder gar nicht mehr vor oder als Appendix, quasi als nachgeschobene idealistische Grundierung für den Primat des Ökonomischen. Der Begriff Experiment wurde also wirtschaftstauglich zu Innovation transformiert. Das ist der neue Begriff sozusagen. Das Visionäre zu Kreativität. Das sind ja die beiden Schlagwörter, mit denen heutzutage hauptsächlich operiert wird und die natürlich ganz stark in das ökonomische Feld hinüberweisen. Vor 10 Jahren noch wäre so auf der politischen Bühne ganz sicher nicht argumentiert worden. Ganz im Gegenteil. Damals waren die Prämissen noch umgekehrt. Zuerst kam die Kultur, dann die Ökonomie. Noch ein Beispiel. Diesmal aus einem Boulevardmedium, das ungeschönt den allgemeinen Trend auf den Punkt bringt. Ich zitiere einen Kommentar vom 18.09., also sehr frisch, vom 18. September im Gratisblatt Österreich, wo bezüglich der viel diskutierten Linz 09 Nachhaltigkeit Jessica Hirte zu folgendem Schluss kommt. Unter dem Titel »Der Weg ist der richtige« heißt es da, Zitat, der Tourismus in Linz startet durch. Im Jänner, Februar, März und August haben Nächtigungszahlen sogar die Kulturhauptstadt-Jahrbilanz getoppt. Ein Jahr nach Linz 09 brachen die Zahlen in den Sommermonaten katastrophal ein. Wie man jetzt sieht, war jedoch die Wirtschaftskrise keine billige Ausrede, sondern daran zumindest Mitschuld. Hält der Trend an und setzt sich auch in den nächsten Jahren fort, ist die viel geforderte Nachhaltigkeit eingetreten und der wahre Erfolg von Linz 09 erkennbar. Image-Kampagnen brauchen eben ihre Zeit, bis sie greifen. Jetzt bloß nicht nachlassen, sondern dranbleiben. Rufzeichen. Der Weg ist der richtige. Zitat Ende. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen, oder besser, ich lasse einen anderen für mich sprechen, nämlich Gerfried Sperro, ebenfalls Journalist, der einen Kommentar im Standard vom 10. Oktober, also noch ein bisschen frischer, als seine Kollegin bezüglich der allgemeinen Politikverdrossenheit anmerkt. Zitat. Die zentrale Ursache für diesen vielfältigen Vertrauens- und Werteverlust ist etwas anderes. Ich habe das zuerst analysiert über verschiedene Gesichtspunkte der Politikverdrossenheit gesprochen. Also ist etwas anderes. Der Versuch, das ökonomische Denken in die Mitte des Lebens zu rücken, das ist sein zentraler Satz. Was sich nicht rechnet, ist nichts wert, wurde zur allgemeinen Devise erklärt. Bis in die Bildung und die Lebensführung hinein. Aber Glück, Lebenssinn, Nächstenliebe, Gefühl der Gerechtigkeit lassen sich nicht rechnen. Zitat Ende. Betroffen ist also nicht nur die Kultur allein, sondern unser gesamter Lebenszusammenhang. Bezeichnenderweise wird ja das aktuelle Bildungsvolksbegehren auch nicht von Pädagoginnen oder aktiven Politikerinnen promotet, sondern von einem ehemaligen Finanzminister und erfolgreichen Unternehmer. Man kann geradezu von einer Zurichtung des Menschen hin auf das ökonomische Prinzip sprechen. Friedrich Hölderlin, um so weit zurückzugreifen, hätte unter gegenwärtigen Auspizien wohl kaum eine Chance, sich Gehör zu verschaffen. Einer der ganz Großen der kanonisierten Literatur wäre heute wohl eine Marginalie des Literaturgeschehens. Mein erstes Fazit ist, gesellschaftlicher Mehrwert wird also vor allem als ökonomischer Mehrwert gemessen. Dagegen und nicht prinzipiell gegen das Ökonomische muss man sich insbesondere als Kulturmensch wehren. Aber müssen wir wirklich immer ökonomische Argumente ins Treffen führen, wenn es um Kultur geht? Und welche Konsequenzen hat die Hegemonie des Ökonomischen auf das kulturelle Feld insgesamt? Welcher Einfluss auf den nicht kommerziellen Teil der Kultur wird hier ausgeübt? Was verändert sich dadurch für die Kunst und Kultur an sich und welche Position soll meiner Meinung nach in diesem Richtungskampf, denn ein solcher ist es mittlerweile, die Kulturverwaltung einnehmen? Alles Fragen, auf die ich im Folgenden eine Antwort zu finden versuche. Zunächst sei mir gestattet, zu skizzieren, mit welchen Argumenten und Entwicklungen das Ökonomische in den letzten Jahren in die kulturpolitische Argumentation eingedrungen ist. Eine Entwicklung, die bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann, im kulturpolitischen Diskurs, zumindest hier in Oberösterreich, sich aber erst in den letzten 5 bis 7 Jahren massiv niedergeschlagen hat. Erstens, die unternehmerische Stadt als Stadt der Unternehmerinnen und Kapitaleigner fordert die Beteiligung aller Akteurinnen, also auch der Kultur, im Sinne des ökonomischen Prinzips. Uwe Lewicki unser Kulturtheoretiker, spricht in seiner Abhandlung Kunst für alle in diesem Zusammenhang von einer Wachstumskoalition, die aus Politik, Medien, Wirtschafts- und Kulturunternehmen besteht und als oberste Prämisse die Wohlstandsmehrung sowie die Gewinnmaximierung im städtischen Umfeld hat. Zonen der Gentrifizierung werden geschaffen, die Konsumideologie hält Einzug in die Kultur. Alles, für das nicht bezahlt wird, ist als Unausbeutbares schlicht unbedeutend. Zweitens, das unternehmerische Denken hat damit ganz massiv Einzug in die Kulturinstitutionen gehalten, was an sich nichts Schlechtes ist, wenn man darunter bloß Kosteneffizienz und zielgenauen Einsatz von vorhandenen Ressourcen verstünde. Sieht man sich jedoch die öffentlichen Debatten rund um unsere Kulturhäuser hier in Linz an, sei es zu Museen, Theatern oder Konzerthäusern, so wurde im letzten Jahrzehnt verstärkt ein Quotendruck ausgeübt oder erzeugt, der den kulturellen Erfolg einer Einrichtung mittlerweile beinahe allein an Ergebniszahlen aus dem Bereich der Ökonomie definiert. Wie viel Auslastung hat ein Theater, wie viele Besucher ein Museum, was kostet ein Besucher pro Besucher, was bringt das Ganze an Umweltrentabilität, profitiert das Image einer Stadt davon, profitiert der Kulturtourismus, wer aller kann noch davon profitieren, etc. etc. Drittens, die zunehmende Festivalisierung und Eventisierung des Kulturgeschehens engt den freien Blick auf das Wesentliche der Kunst ein und macht die Kultur zu einer gut geölten Maschine des Profits. Dem entspricht die ökonomisch ausgerichtete Logik der Festivals und Events in Richtung künstlicher Verknappung des Angebots durch eine zeitliche Verdichtung, also ein letztlich marktwirtschaftlicher Trick. Man frönt der Aufmerksamkeitsökonomie, auf die wiederum Politik und Medien ganz besonders anspringen. Für die Politik wird Öffentlichkeit und Repräsentanz geschaffen, für die Medien ein berichtenswertes, außergewöhnliches Ereignis und Möglichkeiten der Partizipation durch Kooperation. Verlierer sind all jene, die sich dem Aufmerksamkeitsdruck widersetzen. Friedrich Hölderlin ging es wohl heute so wie der historischen Avantgarde-Ausstellung Arte Povera, die vor einem halben Jahr im Lentos unter eher zurückhaltender Medienberichterstattung und mit mäßigem Besuchererfolg als eine der bedeutendsten und folgenreichsten Kunstpositionen der letzten 50 Jahre präsentiert wurde. Viertens, das Schlagwort Umwegrentabilität geistert im Gegensatz zu anderen Schlagwörtern schon etwas länger herum. Ich persönlich hörte es zum ersten Mal im Zusammenhang mit den oberösterreichischen Landesausstellungen und dann auch im Zuge der Volksabstimmung rund um das Theater im Berg. Professor Friedrich Schneider von der Kepler-Uni berechnete damals in einer aufwendigen Studie, wie viel Geld über jeden investierten damals noch Steuerschilling an Investitionen, Zulieferbetriebe, also über Investitionen, Zulieferbetriebe und den Kulturtourismus an Gewinn für die Region aktiviert wird, also zurückfließt. Dabei spielte natürlich der Kulturtourismus eine ganz wichtige, wenn nicht gar die Hauptrolle, wie man jüngst auch am Beispiel Linz 09 ja nachvollziehen kann. Auch da war das eines, denken Sie an Jessica Hirte, Hauptargumente. Wirtschaft und Kulturtourismus werden Kraft ihrer eigenen Logik immer für gesamtökonomisch rentable Formate sein. Das ist nachvollziehbar. Das ist an sich auch noch nicht das Problem. So Problem wird dies erst, wenn politische und mediale Verstärker hinzukommen und diese Position mehrheitsfähig machen. Nebenbemerkung von mir, in unserer zahlenfixierten Zeit, die Zahl als unhinterfragbare Messgröße wäre hier generell zu hinterfragen, dominiert der kulturtouristische Diskurs deswegen, da er mit statistischem Material arbeitet, das sich mit Gewinnzahlen und damit letztlich mit ökonomischem Erfolg koppeln lässt. Die mediale Öffentlichkeit durch jahrelange Konditionierung auf Zahlen, Statistiken, Rankings und damit verbundenen messbaren Erfolgen, reagiert darauf leider in entsprechender Weise und bietet andere nicht quantifizierbare Messgrößen gar nicht mehr an. Fünftens, ganz prominentes Treffen geführt werden, wenn es um die Rechtfertigung vor allem von Bau- und Infrastrukturinvestitionen im Kulturbereich geht, Image- und Standortfaktoren. Städte und Regionen können sich mit Investitionen in die kulturelle Infrastruktur international einen Namen machen, potenzielle Investoren würden dadurch angezogen und Touristen angelockt. Das ist ja ein richtiger Wettbewerb, zumindest in Europa diesbezüglich in Gang. Aber damit nicht genug. Es müssen auch immer Projekte sein, die die Markenphilosophie einer Stadt und einer Region entsprechend mit Inhalt füllen. So in Linz eben Projekte im Bereich neue Medien, innovative Kultur für Oberösterreich, Musikland Oberösterreich, vornehmlich Projekte im Bereich Musik. Die Marke gewinnt dabei totalitäre Züge, schließt Unpassendes aus und lässt Passendes zu. Je nach Schwerpunktbildung und auch politischem Interesse. Einerseits ist das durchaus von Vorteil für die StadtbewohnerInnen, großes I, weil sie am Erfolg solcher Imagebilder ökonomisch mehr oder weniger partizipieren und auch Identität, wenn auch eine vorgegebene, und Selbstbewusstsein entwickeln können. Andererseits gehen Markenbildungsprozesse aber oft an den realen Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei, für die ein Markenkonstrukt Stadt oder Region in der damit verbundenen zwangsläufigen Verengung der Blickführung auf einige markenkompatible Formate und Themen sicherlich nicht die Vielfalt der kulturellen Interessen und tatsächlichen kulturellen Neigungen widerspiegeln kann. Wir sind Musikland, wir sind die Stadt der neuen Medien, aber wo bleibt alles andere? Wird es nur geduldet unter einem summarischen Begriff Vielfalt oder langfristig den Marktzwängen geopfert? Sechstens, ein in Österreich und vor allem in Linz eher junges Beispiel für die ökonomische Hegemonie ist der Siegeszug der Kreativwirtschaft. Auch hier formuliere ich jetzt sehr pointiert und unter Auslassung von vielem Positiven, was dieser neue Wirtschaftssektor gerade für die Künstlerinnen und Kulturschaffenden bringen kann. Es handelt sich um ein europäisches, ja globales Phänomen, das der Erkenntnis folgt, dass Kreativität und Innovation, ich habe schon darauf hingewiesen, zum Motor moderner, dienstleistungsorientierter Gesellschaften geworden sind. Und dass vor allem die Ressource Kreativität, was immer das genau heißt, in diesem Kontext bis dato von der Wirtschaft als Schrittmacher für Gewinnoptimierung sträflich vernachlässigt wurde. Der, die Kreative und wohlgemerkt nicht der, die Künstlerin, tritt also in den Fokus des Interesses. Aller Orten entstehen Kreativwirtschaftszentren, Kreativwirtschafts GmbHs, Förderinstrumentarium, Netzwerkinstitutionen etc. Ressourcen, vor allem auch finanzielle Ressourcen, werden trotz angespannter Haushaltsbudgets, das ist nicht nur ein Linzer Phänomen, sondern ein europaweites Phänomen, flüssig gemacht. So geschehen mit Departure in Wien, 35 Millionen Euro pro Jahr Budget und zuletzt mit der Creative Region GmbH, die ich bekenne es, mit aus der Taufe gehoben habe. Mit ca. 600.000 Euro, davon 300.000 Euro seitens der Stadt Linz. Als Kontrast dazu, die Budgets für die allgemeine Kulturförderung in Linz und beim Land Oberösterreich stagnieren seit Jahren. 300.000 Euro zusätzlich im Linzer Kulturbudget würden hingegen endlich eine angemessene Förderung von Kultur- und Kunstprojekten ermöglichen. Meine erste These lautet daher, der öffentliche Druck im neoliberalen Umfeld hat zur nicht-kulturellen Rechtfertigung von Kulturausgaben geführt und den Primat des Ökonomischen begünstigt. Die Kultur hat dem nachgegeben und folgt mit dem Wording des Ökonomischen dem Rechtfertigungsdruck, sei es mit Quotenargumenten oder Standortmarketing. Was bei all dem vergessen wird und zunehmend aus der öffentlichen Rede hinausgedrängt wird, ist das, um was es eigentlich geht. Nämlich die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. und zwar ohne Wenn und Aber. Die pure Begegnung, das sich auf etwas einlassen, was unbekannt ist, was eventuell auch verunsichert, was Diskussionen und Konfrontationen zulässt, was nicht, und das betone ich jetzt, Unterhaltung ist und nicht in ökonomischen Mehrwerten gemessen werden kann. Aber machen wir nun einen Schwenk zum zweiten Thema meines Vortrags. Was bedeutet dies alles für den Anspruch, den es ja nach wie vor gibt, einer Demokratisierung der Kultur, wie er in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der Primat des Ökonomischen noch nicht das kulturelle Feld besetzt gehalten hat, formuliert wurde und wie er nach wie vor als Anspruch auch auf politischer Ebene im Raum steht. Ich verlasse hier mit dem Pfad der Polemik, auf den ich mich zugegebenermaßen lustvoll begeben habe, und widme mich nun einem weniger emotionalisierenden Thema, nämlich der Darstellung des Demokratischen in der Kulturpolitik. Wie bereits in der Fragestellung angedeutet, müssen wir hier in der Zeit weit zurückgehen, und um auf die Wurzeln dieses Argumentationsfeldes zu kommen. Als erster hat sich dazu, und das grundlegend für alle weiteren Entwicklungen, der langjährige Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, der war das von 1970 bis 1990, Hilmar Hoffmann, in seinem Standardwerk Kultur für alle, ein Begriff, der auch für die kulturelle Entwicklung der Stadt Linz enorme Bedeutung gewonnen hat, geäußert. Hilmar Hoffmann ging es dabei um eine Kulturpolitik, die Zugänge zu Kunst und Kultur breiten Schichten und eben nicht nur den Bildungsschichten ermöglicht. Das muss man ein bisschen aus der Zeit heraus natürlich verstehen. Im Zentrum seiner Überlegungen steht dabei die Humanisierung der Gesellschaft durch Kultur. Der breite Zugang zum Wissen der Kunst und Kultur und damit verbunden ein Zugang zu dem bis zu diesem Zeitpunkt eher Eliten vorbehaltenem Gewinn an Lebenssinn und Orientierung. Der Kultur im Allgemeinen und der Kunst im Besonderen wurde dabei ein emanzipatorisches, aufklärerisches Potenzial zugeschrieben, das im Sinne Immanuel Kants die Kritikfähigkeit der Bürgerinnen schärft, eine reflektierte Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht und im Sinne Friedrich Schillers über den Umweg einer ästhetischen Erziehung so etwas wie Autonomie, selbstbestimmtes Handeln, Würde und das Freisetzen von Kreativität ermöglicht. Für Hoffmann, das kann man nicht genug betonen, war der Begriff Kultur für alle jedoch immer mit Qualität und Anspruch verbunden. Entertainment und Events, die heute großteils mit diesem Begriff verbunden sind, wären ihm dabei nicht in den Sinn gekommen. Das Mittel, mit dem seine Erziehungsarbeit, denn um eine solche handelte es sich, zur Umsetzung kommen sollte, war die Kulturvermittlung. Überall, ob in den Bibliotheken, den Theatern oder den Museen, setzte nun im Anschluss an Hoffmann diese Bewegung ein, die in Linz und Oberösterreich zwar mit Zeitverzögerung, aber dann umso stärker Platz griff. Zugänge zu Kunst wurden aber auch durch Massenveranstaltungen, die bei freiem Eintritt zugänglich gemacht wurden, geschaffen. Man denke in Linz nur an Klangwolke, Ars Electronica, Pflasterspektakel oder Linzfest. Was unter Demokratisierung von Kunst und Kultur auf institutioneller und politischer Ebene zu verstehen sei, hat jedoch nicht Hilmar Hoffmann am präzisesten ausgeführt, sondern sein Nürnberger Kulturdezernentenkollege. Er hat von 64 bis 90, er sagt das immer deswegen dazu, weil das unglaublich lange Zeiträume sind für unsere heutigen Begriffe, so äußerst lange Zeiträume. Also hat sein Nürnberger Kulturdezernentenkollege und nebenbei war er auch ein äußerst populärer Kulturwissenschaftler, nämlich Hermann Graser, der 1983 gemeinsam mit Karl-Heinz Stahl das Buch Bürgerrecht Kultur verfasste, ausgeführt. Ein zentraler Begriff, den die beiden Autoren in diesem Buch verwenden, ist Schillers Spieltheorie folgend, der Begriff Spielraum, der zum Schlüsselbegriff eines demokratischen, zweckfreien Gestaltens wird und vor allem Raum für die ökologische Nische, so hat er das genannt, das ist natürlich ein bisschen weiter zu verstehen als heutzutage, Raum für das Experimentieren, für Alternativen, für das Um-, Neu- und Andersdenken und Raum als Gegenort, als Gegenöffentlich bedeutet. Das hört sich alles voll retro an und ist doch hochaktuell. Sie erahnen, wie weit wir uns von unseren Altvorderen mittlerweile entfernt haben. Zitat Glaser Stahl. Um Eindimensionalität zu verhindern und Demokratie konstant für dialektische Entwicklung offen zu halten, ihr Fortschreiten und ihre Fortschreibung zu ermöglichen, ist es notwendig, Gegenorte zur Verfügung zu haben, die als Zukunftswerkstätten fungieren, ständig Denkentwürfe, Simulationen, Alternativen produzierend. Im Spielraum, da ist dieser Begriff wieder, wird die Gesellschaft zwar nicht verändert, doch bereitet man sich hier für Gesellschaftsveränderung vor. Im Durchspielen, Durchdenken, Durchfühlen von Möglichkeiten. Das, ja. Damit schließen Stahl und Glaser direkt an Hilmar Hoffmanns emanzipatorische Linie an, gehen aber in ihrer Definition wesentlich darüber hinaus. Sie formulieren Kultur als Soziokultur, die alle Lebensbereiche umfasst und Teil eines gesamtgesellschaftlichen Lebenszusammenhanges wird. Was ist aber nun bei Glaser Stahl, also diesen Doppelautoren, unter Demokratisierung in der Kunst und Kultur konkret zu verstehen? Sie machen dazu insgesamt vier, wie Sie extra betonen, vorläufige Feststellungen. Und zwar halten Sie zunächst fest, dass in Bezug auf das Experiment die Avantgarde das Bewusstsein den Partizipationszielen hinterherhinke. Künstlerisches Experiment ist für Sie ein, Zitat, Vorgriff auf die Zukunft, Zitat Ende. Unbedingt notwendig für den gesellschaftlichen Fortschritt, aber nur bedingt demokratisierbar. Denn, wieder Zitat, wäre Kunst nicht jeweils provokativ ein Stück voraus, verlöre Kunst ihren Charakter als Kunst. Zitat Ende. Weiters müssen Möglichkeiten der Partizipation wohl durchdacht sein. Sie fordern Verfahrensformen, also die beiden, die zwar Partizipation ermöglichen, aber ohne, dass Verantwortlichkeiten abgeschafft werden. Auch hier spiegelt sich die Diskrepanz zwischen Demokratiewollen und Kunstwollen wider. Also sie reflektieren das sehr dialektisch. Demokratisierung wird auch als langer Marsch durch die Institutionen, das kennen wir von den 68ern, beschrieben, wobei festgehalten wird, dass es nicht um die Erreichung eines wie immer gearteten Idealzustandes geht, sondern um den Weg, auf den man sich begibt. Und zuletzt wird auch das Leistungsprinzip in der Kunst, um einer falsch verstandenen Demokratisierung vorzubeugen, betont. Demokratisierung darf laut Glaser Stahl nicht als Absicherung sozialer Rechte missverstanden werden, auch wenn dieser Aspekt in der Subventionierung der Kultur durchaus eine Rolle spielen soll. Was darauf folgt, ist eine demokratische Ausrichtung des zentralen Steuerungsinstruments moderner Kulturpolitik, der Subventionierung der Kultur, wobei nach Glaser Stahl nicht der Publikumsgeschmack und auch nicht der Publikumserfolg allein Kriterien einer Steuerung sein dürften. Sie treten für öffentliche Ausschreibungsverfahren im Bereich der Kultursubventionierung ein, für das Aufstellen von nachvollziehbaren und zwischen Fördergebern und Empfängern ausgehandelten Regeln, für das demokratisch ausgehandelte Setzen von Prioritäten, für die Formulierung von Zielvorstellungen, um Leistungskontrolle zu ermöglichen. Die damaligen Thesen für eine Demokratisierung der Kultur durch transparentere Entscheidungsabläufe waren noch einigermaßen nebulos formuliert und schon gar nicht vollständig, haben sich aber in den Folgejahren ausdifferenziert und vervollkommnet. Heute tummeln sich jede Menge Jurorinnen, Beiräte und sonstiges, unter Anführungszeichen, neutrales Begleitservice im Umfeld von Kulturverwaltungen, die Preise, Stipendien und ja auch Förderungen empfehlen bzw. vergeben. Kulturleitbilder und Kulturentwicklungspläne werden in partizipativer Weise diskutiert, verfasst und beschlossen. Und doch ist noch immer ein Ungenügen, an zu wenig Demokratie feststellbar. Der Druck des Ökonomischen lastet immer mehr auf uns. Man spürt förmlich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen von Demokratie und Ökonomie, wobei derzeit die Demokratie sicherlich die schlechteren Karten in der Hand hat. Lassen Sie mich daher, bevor ich zum Finale komme, nochmals einen Schritt zurück machen. Zum Beispiel zum freien Experimentieren, zur Freiheit der Kunst an sich. Und lassen Sie mich kurz auf eine der zentralen Schriften des heutigen Kunst- und ja auch Kulturverständnisses eingehen, die Friedrich Schiller 1793 verfasst hat und sich über die ästhetische Erziehung des Menschen nennt. Schiller entwickelt hier seine so folgenreiche Spieltheorie mit dem zentralen Satz, den kennen sicher viele von Ihnen: Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Punkt. Glaser, Stahl meinen dazu, dass aus dieser Aussage mehr politische Relevanz folgt als aus vielen zeitgenössischen Statements zur Kunst. Die Freiheit des Individuums, die Würde und Zweckfreiheit des Lebens an sich ist hier angesprochen. Ein Sein, das eben nichts Ökonomisches, Verwertbares zulässt. Ein Vorschein auf ein nicht entfremdetes Leben kommt hier zum Ausdruck, das für Glaser, Stahl in seiner Verbindung von Ethik und Ästhetik, weil das ist ganz zentral bei Schiller, nur politisch zu verstehen ist. Ästhetik im Sinne Schillers schärft nicht nur den Geschmackssinn, wie das landläufig sozusagen verstanden wird, sondern fördert auch die Fähigkeit zur Unterscheidung, die Fähigkeit für Sinn und Qualität, die Fähigkeit letztlich in einem Leben, das, so würde man heute sagen, Differenz und Diversität zulässt. Ich will jetzt nicht überstrapazieren mit Schiller, möchte aber doch noch ein für mich hochaktuelles Zitat bringen, das Schillers politisches Verständnis einer ästhetischen Erziehung auf den Punkt bringt. In Bezug auf die Kunst heißt es in Schillers oben zitierter Schrift, Zitat: Von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie, will sie, die Kunst, ihre Vorschrift empfangen. Jetzt, er meint zur Zeit des Absolutismus, das herrschende System damals, jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Richtiger Schillersatz. Der Nutzen, das ist ganz zentral, der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht. Und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Zitat Ende. Auch wenn es resignierend klingt, geht's noch aktueller. Meine zweite These lautet daher, es gibt keinen Fortschritt und keine Demokratisierung in der Kunst ohne dem Ästhetischen. Wobei hier in einem zeitgemäßen Sinn natürlich auch die sogenannte Ästhetik des Hässlichen mit einschließe. Ästhetik wird hier im schillerschen Sinn als Vorschein der Freiheit verstanden, als Mittel gegen die Gängelung auch durch Politik und Kommerz. Daher muss auch die Autonomie des handelnden künstlerischen Subjekts die oberste Prämisse bleiben, will man gesellschaftlichen Fortschritt erzielen. In unserem Zusammenhang heißt dies Autonomie gegenüber der Ökonomie. Diese Voraussetzungen sind zu schaffen. Besinnen wir uns also der Stärken der Vergangenheit, um eine Zukunft zu haben. Ich komme nun zum Schluss und will nicht mehr weiter über Gebühr Ihre Aufmerksamkeit beanspruchen. Meinen Befund aus all dem Gesagten für die Rolle der Kulturverwaltung bin ich Ihnen aber noch schuldig und will ihn nun nachliefern. Eine Kulturverwaltung, die im Sinne der Demokratie und des gesellschaftlichen Fortschritts agiert, hat meiner Meinung nach sich nach folgenden Prinzipien auszurichten. Sie hat Verteidigerin und Fürsprecherin für Zweckfreiheit und Autonomie in der Kunst zu sein. Autonomie der Kunst und Kultur heißt dabei jedoch nicht, sich in einem elitären Elfenbeinturm zurückzuziehen, wobei auch das seine Meriten und seine Daseinsberechtigung hat, sondern schließt selbstverständlich auch das soziale und politische Engagement ein. So hat es ja auch Schiller zeitlebens gehalten. Als Fürsprecher der Kunst und Kultur hat die Kulturverwaltung im Verbund mit verantwortungsvollen Medien, ich sprich da vor allem die Qualitätsmedien an, die Übersetzungsleistung von künstlerischen und kulturellen Anliegen gegenüber der Politik zu erbringen, auch und gerade wenn manche Positionen und Felder als kühn oder nicht mehrheitsfähig betrachtet werden. Sie hat sich um die Schaffung von Freiräumen, um die Existenzsicherung von Experiment und Nischen zu kümmern. Denn künstlerisches Experiment ist vergleichbar mit der Grundlagenforschung in der Wissenschaft, die zwar heutzutage auch keinen leichten Stand hat, aber deren Notwendigkeit allgemein anerkannt ist, weil sonst kein Fortschritt möglich wäre. Sie hat für die Sicherung des geistigen Fortschritts im Sinne einer immateriell orientierten Wohlstandsvorsorge zu sorgen. Sie hat Transparenz in den Entscheidungsabläufen zu gewährleisten. Sie muss Partizipation ermöglichen und fördern, ohne sich jedoch dem Willen der wie immer verstandenen Mehrheit zu beugen. Und daraus ergibt sich, sie hat im Sinne der Kunst und Kultur die Minderheitenrechte der Künstlerinnen und Kulturschaffenden zu vertreten und abzusichern. Dies ganz im Sinne einer richtig verstandenen Demokratie, die ja auch Minderheitenrechte sichert. Und zuletzt hören wir doch bitte auf, das so schicke Wording der Ökonomie extensiv und anbiedernd zu gebrauchen. Mehrwert, Umwegrentabilität, Imagefaktor und all die anderen Modewörter wären aus dem kulturellen, aber auch kulturpolitischen Diskurs zurückzudrängen, auch wenn man noch so viel Anerkennung und Gehör dafür bekommt. Das Umdenken fängt immer bei der Sprache an. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Julius Stieber. Ich bin mir sicher, Ihnen brennen schon Fragen auf den Lippen. Sie wissen, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und auch Ihre Fragen. Insofern würde ich Sie ersuchen, dass Sie dann ganz einfach warten, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Wenn Sie möchten, können Sie gleich Ihre ersten Fragen stellen. Sehe ich irgendwo eine Hand? Noch nicht? Dann starte ich vielleicht einmal mit einer ersten Frage. Ich werde mich jetzt hüten, Standortfaktor und dergleichen gleich einmal in meinen Mund zu nehmen. Das scheinen Reizwörter zu sein für Sie. Gleichzeitig,
ich erwähne es ja selbst.
Gleichzeitig frage ich mich aber schon auch, an welchen Faktoren ist denn dann der Erfolg auch festzumachen? Ich glaube, diesen Auftrag muss ich ja auch Kunst und Kultur stellen. Welche Erfolgsfaktoren würden Sie denn hier nennen? Ich habe so den Eindruck, dass Reputation, Standardfaktor sozusagen ein Pendant dafür sind, für diese Erfolgsfaktoren, wie sie halt in der Ökonomie verwendet werden.
Ich glaube, das Wesentliche, ich meine, ich wehre mich ja nicht gegen diese Dinge. Also das habe ich jetzt wirklich sehr pointiert gesagt und in meiner Praxis als Kulturdirektor beachte ich natürlich auch so etwas wie Standortfaktor oder Image oder Marke Linz oder was immer. Aber ich glaube, dass man, also mein Vortrag sollte jetzt nicht so sehr jetzt das alles, es ist kein Aufruf, das alles abzuschaffen, aber ich glaube, dass die Gewichtung eine andere werden muss. Ich glaube, dass wir alle kulturaktiven Menschen diese Entwicklung ein bisschen übersehen haben. Darum habe ich ja auch im Vortrag darauf Bezug genommen, dass wir das aus der Hand gegeben haben auch, sozusagen zugelassen haben uns und dieses Joch auch begeben haben. Und da kommt man schon, also als Germanist ist es einfach so, bei mir, da denke ich schon zuerst auch an die Sprache, weil Sprache Bewusstsein schafft. Und wenn man das so extensiv verwendet, wie wir es jetzt verwenden, um uns zu rechtfertigen, wir sind ja fast in einer Verteidigungshaltung als Kultur, Leute, wir unterwerfen uns dem Diktat des Ökonomischen, völlig fast restlos, ja, und wir argumentieren mit ökonomischen Begriffen, also die aus der Sphäre der Ökonomie kommen, und haben eigentlich unsere eigenen Begriffe, um Kultur zu rechtfertigen, aufgegeben. Und da bin ich jetzt beim Punkt und bei Ihrer Frage. In der Ökonomie ist natürlich alles scheinbar messbar. Man hat jetzt eh gesehen bei der Finanzkrise, dass das ganze Zahlenwerk auch nur ein fiktives war. Das ist ja die befriedigende sozusagen Lehre, die ich als quasi Literaturwissenschaftler aus dieser Finanzkrise ziehe. Aber trotzdem, man glaubt diesen Zahlen noch. Und die Kultur wird an Zahlen gemessen. Es gäbe aber auch, wenn man auf Qualität geht und auf Werte, die man natürlich nicht messen kann, gäbe es auch andere sozusagen Faktoren, an denen man Erfolg messen kann. Werte über die Kultur zu vermitteln, jetzt an sich, da geht es nicht, bin ich katholisch oder muslimisch oder protestantisch oder solche Fragen, sondern der Wert des Ästhetischen, ja, der Wert des Experiments, das Zulassen, an dem kann ich genauso Erfolg messen. Wenn ich so weit bin, aber so weit sind wir ja nimmer, so weit waren wir mal, dass ich sage, wie viel Experiment ist in der Stadt möglich? Das wäre ja auch ein Zugang. Der wird aber, der kommt nicht einmal gescheit mehr ins Bewusstsein.
Ich habe diesen Vergleich sehr schön gefunden zwischen Grundlagenforschung und...
Beispielsweise, genau. Da gibt es ja auch Messmethoden für die Grundlagenforschung, wie erfolgreich ist die. Also man könnte mal sich von dem befreien, das ist mein Aufruf, und einmal einen Perspektivenwechsel machen, von woanders draufschauen und nämlich kunstgemäßer draufschauen. Und jetzt nicht ganz auf die Seitenrahmen, die Quote und so, also das ist auch immer ein Faktor, aber ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile fast der einzige Faktor ist für Erfolg. Und das bekämpfe ich.
Okay, gut. Gibt es Fragen? Sie sind heute ganz still, das ist sehr ungewohnt für den Kepler-Salon. Hier bitte einer, kurzen Moment noch, bis Sie das Mikro kriegen. Bitte.
Nach Ihrer Aussage liegt die Gewichtung am Experiment. Haben Sie noch andere Gewichte, also wichtige Elemente, die Sie da anfügen?
Also das Wichtigste ist gar nicht das Experiment, sondern das Wichtigste ist für mich, einen Freiraum zu schaffen, wie immer der genutzt wird. Der kann auch für das Experiment genutzt werden. Aber ich glaube, Freiraum im übertragenen und wörtlichen Sinn ist das Entscheidende. Freiraum für die Kunst und für die Kultur. Und das ist eigentlich abzusichern. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das Experiment ist ein Teilaspekt. Für mich ist ganz wichtig, das habe ich schon mal betont, das Ringen um ästhetische Fragen, das Formale, der Zugang, wie mache ich was als Künstler. Ich glaube, das macht einfach die Kunst aus und nicht unbedingt jetzt gleich der Inhalt. Das sind so für mich die wesentlichen Kriterien, wenn es um Kulturentwicklung geht. Und natürlich, ich sage einmal, das Aufmachen von utopischen Räumen auch. Ja, also dass man aufreißt und dass man über das hinausblickt, was jetzt ist. Ich glaube, dieser visionäre Aspekt der Kunst, wie immer sie sich der äußert, der kann sich politisch äußern, der kann sich aber auch unpolitisch äußern. Das ist ganz was Entscheidendes. Und wenn wir das aufgeben, dann gibt man auch die Gesellschaft auf. Uns fehlen ja Visionen. Also das ist ja meine Diagnose unserer Zeit jetzt. Uns fehlen Visionen in der Politik, in der Gesellschaft allgemein. Und ich glaube, dass da auch die Kunst und auch die Kultur eine wesentliche Rolle spielen können.
Okay. Bitte ganz kurz noch, bis das Mikro kommt.
Mich würde eigentlich interessieren, wie Sie Kunst und Kultur finanzieren wollen, wenn nicht über die Wirtschaft, wenn nicht über, sage ich, Mehrwert, der den Unternehmen vermittelt wird. weil warum soll jemand, ich sage jetzt einmal, Festspiele sponsern mit Millionen oder 100.000, wenn er keinen Mehrwert erzielt, wenn er kein Image dafür bekommt, der Staat kann sich Kunst und Kultur schon lange nicht mehr leisten, also wie finanzieren Sie die Kunst und Kultur?
Ja, ich habe ja kein Problem damit, dass Firmen Kunst und Kultur sponsern. Also es müssen nur die Voraussetzungen stimmen. Der Mehrwert ist Sache des ökonomischen Bereiches, den zu erzielen. Das ist nicht Sache der Kunst und Kultur. Und für mir geht es ja nicht darum, dass ein Unternehmen keinen Mehrwert aus einem Kunstsponsoring für sich schaffen darf. Und ich habe über den kulturpolitischen Diskurs gesprochen, dass hier das ökonomische Prinzip im Vordergrund steht und über den kulturellen Prinzip steht. Und damit gibt man Werte und das Ursächliche eigentlich der Kunst und Kultur auf. Das heißt, ein Unternehmen, das ein Kunstprojekt oder das Salzburger Festspiele sponsert, wenn sie das unter fairen Rahmenbedingungen, das heißt nicht mit Knebelverträgen und nicht mit Einflussnahme auf künstlerische Entscheidungen macht, dann darf dieses Unternehmen selbstverständlich auch einen Imagegewinn etc. daraus ziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur mir geht es ja nicht um diese Praxis. Mir geht es um den kulturpolitischen Diskurs, weil der etwas in den Köpfen bewirkt und verändert. Und da müssen wir, glaube ich, eine Schranke ziehen. Nicht beim Sponsoring.
Das ist glaube aber nicht, dass jetzt Unternehmen mehr Einfluss auf Künstler und Kultur und Kunst nehmen als Politiker.
Habe ich ja nicht behauptet.
Naja, aber ich sage jetzt einmal.
In meinem Vortrag ist es um diese Fragestellung überhaupt nicht gegangen, weil sie mich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht interessiert hat. Also über Kunst- und Kultursponsoring habe ich nicht einmal einen Gedanken da verschwendet. Ja, über das habe ich schon anders mal nachgedacht, aber nicht im Rahmen dieses Vortrages, weil es bei diesem Vortrag nicht um diese Frage geht.
Wie viel Wirtschaft verträgt Kultur?
Ja.
Gut, jetzt gibt es aber viele Kulturschaffende und Künstler, die wollen ja eigentlich wissen, woher eigentlich das Einkommen kommt, wie sie leben wollen. Und daher ist er bei so einem Vortrag ja das mit eingebunden. Also
nein,
kann man nicht einfach auf die Seite schieben.
Ist nicht eingebunden, weil ich auf einer anderen Ebene diskutieren will und nicht über Geld und über Sponsoring und über solche Fragen. Das habe ich schon x-mal diskutiert. Da kommt man überhaupt nicht weiter. Ich meine, das ist klar, dass man Geld braucht, um Kunst und Kultur zu machen. Und ich sage nicht, dass private Sponsoren schlechter sind wie der Staat oder die öffentliche Hand. Es müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist das Entscheidende. Es können auch beim Staat schlechte Rahmenbedingungen sein. Aber um was mir geht, ist ja, und da ziele ich jetzt auf die, es ist mir schon klar, dass die Fragestellung, die ich formuliert habe, ein bisschen irreführend ist, aber das ist absichtlich. Erstens habe ich mich dem Diktat eines Formates unterworfen, nämlich des Kepler-Salons, wo eine Fragestellung verlangt ist. Das heißt, ich habe mich formatiert. Ja? Ich habe einfach eine Fragestellung gesucht. Und zweitens wollte ich eine Fragestellung formulieren, die Aufmerksamkeit erregt, also wie viel Wirtschaft verträgt Kultur. Sie werden in meinem Referat keine Antwort darauf erfahren haben, aber das absichtlich, weil es nämlich gar nicht geht. Man kann sich nur annähern an diese Fragestellung, und das habe ich versucht, mich anzunähern in einer Art dialogischen Struktur, wo man sich dieses Themenfeld ein bisschen in seiner Komplexheit vorstellen kann. Aber eine Antwort auf die Frage, wie viel Wirtschaft verträgt Kultur, gibt es nicht. Nur eine Annäherung.
Okay. Hier ganz hinten, bitte.
Du hast vor ein paar Mal kulturpolitische Entwicklungen verglichen, die im Ausland, besonders in Deutschland, schon sehr viel früher passiert sind, die dann zu uns übergeschwappt sind. Wenn du das jetzt angeschaut hast, was glaubst du dann, wie geht diese Diskussion, dieser Diskurs dann weiter? Wird das noch verschärfen? Wird diese Ökonomisierung immer mehr zunehmen oder gibt es da irgendwo Richtungen, Strömungen in andere Länder, in andere Gesellschaften, wo sie das wieder umdrehen lässt? Und wie realistisch schätzt das ein, dass uns das gelingt? Also wenn ich mir unser lokalpolitische, kulturpolitischen Diskurs anschaue, bei dem der Herr Kulturreferent halt, glaube ich, nicht da ist, leider, wieder einmal, dann bin ich da ein bisschen pessimistisch, dass man das über die politische Ebene so schafft, über die parteipolitische.
Gut. Danke vielmals für die Frage. Ich möchte jetzt noch eine ganz kurz anschließen. Wo stehen wir denn in Österreich im Vergleich zu Europa?
Ich werde einmal die erste Frage beantworten. Da kann ich nur spekulieren. Als Historiker würde ich es mal so beantworten. Es verändert sich ständig was und wenn man die Historie anschaut, ich bin bis zu Schiller zurückgegangen, dann sieht man, wie stark sich die Dinge auch verändert haben. Das heißt, der Primat des Ökonomischen, der ja auch, ich sage mal, Ende des 19. Jahrhunderts ganz massiv war, der ganzen Gründerzeit etc. oder in der Wirtschaftswunderzeit, 50er, 60er Jahre, auch da hat das Ökonomische natürlich einen ganz massiven Stellenwert in der Gesellschaft gehabt. Das kann sich ja wieder verändern. Es sind noch die 60er oder 70er Jahre gekommen und es können noch die Nullerjahre, die 10er Jahre kommen, die ganz anders ausschauen. Wir stecken ja mittendrin in einem Transformationsprozess, in einem ökonomischen. Und wie der ausgeht, das wissen wir nicht. Das weiß ich auch nicht. Darum kann ich da die Frage jetzt leider auch nicht beantworten. Aber ich denke, es ist was im Gange. Das ist ein aktuelles Thema, deswegen habe ich es auch aufgegriffen. Es ist letztlich Aufgabe von mündigen Bürgern, sich Gehör zu verschaffen. Es gibt Bewegungen. Es hat jetzt, weiß nicht, wann war das, am Wochenende, diese weltweite Demonstrationsaktion gegen den Finanzkapitalismus gegeben, etc. Also es ist was im Gange und wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber es wird sich was verändern. Also ich glaube, dass die Chancen jetzt gut sind, dass sich was in Richtung wieder stärkere Wahrnehmung von tatsächlichen Lebensbedürfnissen abseits des Ökonomischen ergibt. Ihre Frage war, wie man da...
Wie Österreich so im europäischen Vergleich steht, wenn wir dieses Thema jetzt betrachten.
Ich glaube, dass Österreich immer ein bisschen hinten nach ist. Also das ist mir generell so, dass bei uns Entwicklungen erst später greifen. Das hat ja der Thomas zuerst gesagt. Also es ist tatsächlich so, dass die ganze Kreativwirtschaftsszene woanders schon längst schon wieder fast am Abflauen ist und bei uns starten sie erst. Ja, also so würde die Lage in Österreich immer einschätzen. Außerdem greifen bei uns manche Entwicklungen dadurch, dass später stattfinden, nicht in der Schärfe. Das ist auch, aber das gilt nicht nur für die Kultur, sondern auch für die Sozialpolitik und anderes. Das heißt, bei uns ist alles einmal prinzipiell ein bisschen abgedämpfter. Das ist so meine Einschätzung. Dadurch ist der Rückbau aber auch leichter. Das ist auch meine Einschätzung. Mhm.
So, jetzt haben wir zuerst. Eine Frage und dann bitte hier.
Okay, dann möchte ich nur mal nachhaken. Die Ökonomisierung der Kultur und die Ökonomisierung der Kulturpolitik ist ja, wie du vorher erzählt hast, eine Folge der gesamten Ökonomisierung der Politik und der Gesellschaft. Und um das umzudrehen, muss man dann bei der gesamtpolitischen Ökonomisierung ansetzen oder kann man das über die kulturpolitische Ebene, die ja quasi eine Teilmenge ist der gesamtpolitischen, schaffen? Kann die Kultur da quasi wiederum der Auslöser sein, um gesamtgesellschaftlich den Hebel anzusetzen oder muss man da gesamtgesellschaftlich ansetzen, um auch in der Kultur wieder die Ökonomisierung ein bisschen zurückzudrängen?
Also, das ist eine Frage. Also ich glaube, dass generell in der jetzigen Phase sicher nicht die Kultur die Speerspitze ist, sondern es werden soziale Bewegungen, soziale Anliegen sein. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber die Kultur kann sich da sozusagen mit aktiv werden, aber es ist, glaube ich, nicht die Zeit, wo die Kultur die Speerspitze ist. Glaube ich nicht.
Okay, hier bitte.
Inwieweit hindert es eigentlich diese Ökonomisierung der Kunst oder Kultur, dass die Kunst in die Wirtschaft eingreift? Also die Wirtschaft, also diesen Kapitalismus, den wir jetzt haben, ist ja, glaube ich, eine Riesenspielwiese für die Kunst und Kultur, um Fehler, Missstände aufzuzeigen, was auch jetzt an dem Ästhetikaspekt vielleicht eine Rolle spielt. Und was könnte man eben machen, dass er die Linzer Kunst oder Kultur solche Fehler aufzeigt?
Also Fehler, das ist Sache der Künstlerinnen. Also ich meine, ich bin Kulturdirektor, ich habe meine Positionen, was ich tun kann, seitens der Kulturverwaltung dargelegt. Das heißt im Wesentlichen natürlich, Künstler in ihrem Kunstwollen zu unterstützen, die Autonomie zu sichern, den Freiraum zu schaffen, das, was ich vorher erwähnt habe, das ist meine Rolle als Kulturverwalter. Aber es ist nicht meine Rolle, jetzt Antworten auf die Fragen der Zeit zu geben oder dem Ökonomischen den Spiegel jetzt künstlerisch vorzuhalten. Ich habe es jetzt in meinem Vortrag gemacht, aber das ist nicht mein Job. Also das müssen Sie die Künstlerinnen und Künstler einfallen lassen.
Darf ich noch? Ja, einen bitte.
Besteht dieser Druck bei den Künstlern, dass sie jetzt gar keine Inszenierungen in Linz machen dürfen, weil sonst Politik und andere Institutionen...
Nein, natürlich nicht. Aber nein, ein Druck, so wie man sich vorstellt, besteht natürlich nicht. Es wird ja nichts verboten. Aber es gibt einen ökonomischen Druck. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Kulturausgaben der letzten 10 Jahre betrachte, dann ist ganz klar erkenntlich, dass im Bereich der Kulturbauten und der Events doch immer mehr Geld ausgegeben worden ist und die Kulturbudgets, die Förderbudgets bei Land und Stadt stagnieren. Das heißt, man entzieht letztlich der freien Kunstarbeit, das ist einfach eine Tendenz, nicht nur in Linz, sondern auch wieder letztlich auf europäischer Ebene, der freien Kulturarbeit entzieht man die Grundlage. Das heißt, das Geld wird immer weniger wert, kommt nichts dazu und es wird immer schwieriger zu produzieren, man muss mit immer weniger Mittel auskommen. Das ist eine versteckte Form der Zensur, wenn man es überspitzt formulieren will. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nach wie vor höchst spannende Projekte, die realisiert werden und die wirklich den Finger auf den wunden Punkt legen. Nur, das ist meine These, wenn diese Projekte nicht im Rahmen einer Kulturinstitution stattfinden, was ja auch durchaus passiert, dann werden sie marginalisiert, und zwar medial und politisch. Das ist meine These.
Hier bitte.
Wenn man da jetzt gerade zugehört hat, könnte man ja meinen, du hättest den offenen Brief der freien Szene unterschrieben, der heute an den Erich Watzler gegangen ist.
Nein, den habe ich nicht unterschrieben. Weil ich kein Künstler bin und weil ich kein Kulturschaffender bin. Deswegen bin ich erstens nicht gefragt worden und zweitens habe ich ihn deswegen auch nicht, hätte ich ihn auch deswegen nicht unterschrieben. Ich muss mir den jetzt anschauen, ich habe ihn jetzt einmal überflogen. Die Analyse, würde ich mal sagen, stimmt, soweit ich das jetzt gelesen habe. Ich habe heute noch die Zeit gehabt, im Detail zu lesen. Die Analyse stimmt weitestgehend, aber unterschrieben hätte ich ihn sowieso nicht, weil ich kein Künstler bin.
Aber als Kulturverwalter dafür zuständig, Freiräume zu schaffen, wie schafft man denn die Freiräume? Wie schauen denn die aus?
Die Freiräume, da gibt es genug Vorschläge, könnte man also erstens einmal schaffen, indem man konkret das ewige Thema Leerstand da ein Projekt aufzieht, dass Ateliers, Räumlichkeiten zu leistbaren Beträgen mietbar sind. Das ist sicher, das ist auch eines der Themen, der Hauptthemen des Kulturentwicklungsplans. Wie kann man es schaffen? Da wird uns hoffentlich auch die Kreativwirtschafts GmbH helfen. Wie kann man es schaffen, ganz konkret Raum für künstlerisches Agieren zu günstigen Konditionen leistbar zu machen? Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, es geht auch um einen geistigen Freiraum. Und der geistige Freiraum, das ist ja fast schwieriger. Da muss man sozusagen, da braucht man eine mediale Landschaft, einen intellektuellen Diskurs. Der Kepler-Salon ist für mich sowas, wo man atmen kann, geistige Freiheit auch erlebt und damit auch Austausch, Weiterdenken, Andersdenken. Diese geistigen Freiräume, die muss man auch schaffen. Gibt Orte in der Stadt, aber ich glaube, dass Linz, dadurch, dass es keine geisteswissenschaftliche Fakultät gibt, das ist einer der Gründe, da gibt es einfach keine Tradition, dass da noch ein Manko ist, dass man da wirklich an dem arbeiten muss. Und das ist auch einer der Gründe, warum der intellektuelle Diskurs und die Intellektualität in der Stadt auch ein Thema beim Kulturentwicklungsplan ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was da alles herauskommt. Ja, da wird es auch konkrete Vorschläge geben, hoffentlich.
Bitte, haben wir noch ein Mikro? Hinter Ihnen.
Also einer meiner Thesen ist...
Das ist Mikro ein bisschen näher halten.
Einer meiner Thesen ist in puncto Freiraumproblematik und, sage ich mal, Verteilung der Mittel der öffentlichen Hand. Ein Problem besteht, dass die öffentliche Hand selbst ihre Kultureinrichtungen betreibt und sozusagen und demgegenüber stehen die freien Initiativen und dementsprechend sind unterschiedliche Dotierungen da, weil das eine eher mit Repräsentanz zu tun hat und ich glaube, die Problematiken liegen in dem Feld vielleicht auch mit ganz anderen Vorstellungen in Verbindung.
Ich glaube, dass du falsch liegst. Also auf der einen Seite die rein repräsentativen Kultureinrichtungen, auf der anderen Seite die total freie Szene, das ist so nicht der Fall. Also ich glaube nicht, dass man es ausschließend denken darf. Darum habe ich ja vorher gesagt, das Problematische ist ja nicht, sind ja nicht die Kulturbauten. Das ist ja gut, dass die gebaut worden sind und dass da Geld ausgegeben worden ist. Das Problematische ist, dass die Fördermittel nicht im gleichen Zeitraum gestiegen sind. Entsprechend. Das ist das Problem. Und zur Repräsentanz von Kulturbauten, natürlich ist so ein Häusl auch was Schönes und zum Herzeigen. Sicher Frage. Aber wenn ich mir anschaue, was in Lentos tatsächlich passiert, was in der Landesgalerie passiert, im OK Offenes Kulturhaus, dann kann ich nicht von repräsentativer Kultur nur sprechen. Das ist völlig verkehrt, sondern die Dinge vermischen sich. Die Dinge, die früher noch getrennt wurden, hier freie Szene, in die 80er Jahre, schön brav deutsch, da die institutionellen Vertreter und das ist irgendwie übers Kreuz gegangen, das ist nicht mehr so. Also ich glaube, dass man sich das abschminken soll und dass man andere Wege, nämlich gemeinsame Wege gehen muss, Synergien schaffen auf diesen beiden Feldern unserer Kultur und dass man Kooperationsbereitschaft signalisieren soll etc. Das ist, glaube ich, der Weg. Bei aller Diskrepanz, was Budgets betrifft und vielleicht auch im Detail, was die Umsetzung betrifft.
Sie haben erst die Krawalle angesprochen wegen der Banken. Ist es in der Kunst auch notwendig, dass die kleineren Künstler Krawalle machen, damit sie auch gehört werden?
Ja, klar. Ich meine, ich mach so Krawall, ja. Also ich habe jetzt den Vortrag gehalten und denke mir, das ist ein öffentliches Statement, das ist meine Form sozusagen Krawall zu machen, aber klar, ja. Man, wir leben in einer Demokratie, es soll sich jeder Gehör verschaffen, der sich ungerecht behandelt fühlt. Punkt.
Ich denke doch nicht, dass es um Ungerechtigkeit geht, sondern es steckt so viel Potenzial, wie gerade Österreich hat so ein Potenzial an Künstlern, die aber irgendwo im Verborgenen bleiben, weil sie nicht dementsprechend gefördert werden. Würde ein kleiner Teil von diesen großen Ausgaben, die für die ganz großen Künstler, die eigentlich eh nichts Neues mehr bringen, ausgegeben, würde wahrscheinlich dieser Krawall entstehen.
Also, an die These, dass die genialen Künstler im Verborgenen hausen und sich nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, glaube ich nicht ganz. Es gibt Ausnahmen wie, aber selbst das ist keine wirkliche Ausnahme. Franz Kafka wird immer zitiert, aber in Wahrheit war der auch, hat auch schon zu Lebzeiten publiziert und war in bestimmten Kreisen durchaus anerkannt. Also selbst das ist ein Beispiel mit einem hinkenden Fuß. Also das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass man, also da bin ich schon bei Ihnen, dass man natürlich Potenziale, die es gibt, anders entfalten könnte, wenn, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, wenn einerseits Ressourcen, ja, freigemacht werden dafür, aber auch, das ist mindestens so wichtig, Aufmerksamkeit da ist. Das heißt Respekt, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Das ist für einen Künstler und für einen Kulturschaffenden mindestens so wichtig oder gleich wichtig wie das Geld. Und dann findet Auseinandersetzung statt. Mhm. Auf gleicher Augenhöhe. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da sind Politiker, die Kulturverwaltung und die Medien gefordert.
ist es nicht so, dass dieses Verständnis und diese Aufmerksamkeit auch über eine gewisse Bildung Erfolg, die Kultur ja letztendlich auch bringen soll oder haben soll. Sprich, wo beginnt denn so dieser Keim zu wachsen, dieses Verständnis für Kultur, für diese Offenheit? Müssen wir da nicht nur weiter zurückgehen und jetzt nicht nur die Künstler betrachten und die Infrastruktur betrachten, sondern einmal den Blick auf die Bildung werfen, wo ja letztendlich diese Sensibilität entsteht?
Sicher, also als gelernter Pädagoge kann ich das unterstreichen. Das ist klar, dass man bei der Bildung ansetzen muss. Es gibt ja jetzt Gott sei Dank auch eine Bildungsdiskussion. Die gibt es ja viel stärker als eine Kulturdiskussion. Also Bildung ist ja wieder tatsächlich auf höchster politischer Ebene diskutiert. Und natürlich muss man auch da ansetzen. Aber das wäre mir zu billig, dass man jetzt sagt, die Lehrer sollen es machen, weil das sagt man immer. Sondern ich glaube, dass wir uns alle selber an der Nase nehmen müssten. Darum habe ich von den Künstlern selbst gesprochen, die können sehr viel machen, um ihr Wollen und ihre Ansprüche in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Mit einem anderen Wording auch. Die Politiker können auch aktiv werden, die Kulturverwaltung, genau. Die Medien. Ja,
also, wobei ich jetzt bei Bildung jetzt nicht die Lehrer und ja, die Kinder, diese ganz.
Ja, aber es passiert ja auch viel in der ja. Schule. Also das merke ich ja selber, dass eigentlich über Jahre, gerade in den Schulen, also was kulturelle Bildung betrifft, sehr viel passiert ist. Derzeit mit der neuen Mittelschule muss ich sagen, natürlich durch die Reform der Hauptschule auch da in bildungsferneren Schichten einiges greifen wird in den nächsten Jahren, da bin ich überzeugt davon. Aber das allein ist es nicht. Und da passiert ja eher am meisten. Darum habe ich das ja jetzt nicht erwähnt.
Ja, aber meine Vorstellung ist eben die, dass das Verständnis zu Kultur über ein gewisses Wissen auch voraussetzt und ein Kennenlernen.
Natürlich.
Ja. Und das halt muss ja nicht nur bei Kindern, kann ja bei Jugendlichen und Erwachsenen genauso passieren.
Aber da wird eigentlich viel getan und vor allem in Oberösterreich seit 10 Jahren eigentlich durch den Kinder- und Jugendkulturschwerpunkt, also in Schulen, aber auch sonst, ist schon einiges geschehen.
Gut, bitte.
Ja, ich habe nur ganz eine kurze Frage, eine praktische Frage. Also ich bin bildender Künstler. Und ich bin jetzt auch Alleinkämpfer, ich bin zwar in einem Verein auch tätig, aber ich spreche jetzt nur als bildender Künstler, als Alleinkämpfer sozusagen, und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt so der arme Künstler, der so im Elfenbeinturm dahin sieht, mehr oder weniger, aber, und ich bin auch keiner, der sagt, die Stadt muss mir jetzt was geben, weil ich brauche jetzt unbedingt Mittel, aber es gibt ja in der Stadt Förderungsmittel, es gibt Gelder, die ja geparkt sind für die Künstler oder die Kreativen in der Stadt, zum Beispiel den Linz Innovationstopf, wo es Innovationstopf, da, das ist wieder ein anderes Thema,
Slump,
was geben, wo was abgedreht worden ist, war das wieder ein anderes Thema. Aber den Linz Impuls, Linz
Import und Export. Und
Export, genau. Wo das bei mir aus einer gewissen Unzufriedenheit immer entsteht, weil ich kriege diesen Folder einmal im Jahr, wo dann drinnen steht, welche Kriterien ich erfüllen muss, um gewisses Geld zu lukrieren. Und ich als alleiniger bildender Künstler bin dann immer so, dann denken sie, okay, was könnte ich jetzt machen, damit ich jetzt dieses Geld kriegen könnte? Und da geht man nach 5 Minuten irgendwie so die Lust aus, wenn man denkt, warum, ich will es doch niemandem recht machen oder jetzt der Stadt recht machen, damit ich Geld kriege. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, das vielleicht mehr zu öffnen, weil sie gesagt haben, es soll das Experiment stattfinden. Aber so ist es ein sehr kanalisiertes Experiment, sagen wir so.
Also erstens einmal, das kennen wir alles im Rahmen, zu den gibt es ja den Prozess Kulturentwicklungsplan neu diskutieren. Das sind alles Fragen, die man stellen soll und für bestehende Programme kann man immer Alternativprogramme finden, Alternativlösungen. Also da bin ich gerade jetzt, wo wir in dem Prozess starten, sehr, sehr offen für solche Fragen. Die Kriterien sind bei einem Fördertopf sehr eng, das stimmt, und zwar beim Impulstopf, das ist der größte, mit 90.000 Euro, der über Jury vergeben wird, weil wir hier auch ein Thema haben. Das ist halt irgendwann einmal so festgelegt worden. Was den Impulstopf betrifft, wird derzeit auch in der freien Szene diskutiert, ob man nicht quasi, ja, ob man den nicht einmal ohne Thema macht. Einfach einmal probiert, was dann passiert. Das würde ich sehr befürworten. Aber der Impulstopf ist etwas, was laut Statuten gemeinsam mit der freien Szene festgelegt wird. Ja, da wird die Jury gemeinsam festgelegt und das Thema. Und wenn man auch kein Thema macht, muss die Linzkultur das mit der freien Szene ausverhandeln, gemeinsam beschließen. Das heißt, da würde es natürlich, ja, ist mein Appell an die freie Szene, da mal flexibel zu sein und zu sagen, okay, machen wir da mal auf ein Jahr und schauen, was passiert. Weil ich glaube auch, dass Künstler und Künstlerinnen oft mit den Fragen nichts anfangen können, mit den Themen. Weil es gerade, wenn es nur so spannend sein, sie gerade mit dem überhaupt nicht beschäftigen oder keinen inneren Impuls empfinden, sich damit zu beschäftigen. Das ist das eine zur Offenheit. Also da hoffe ich, dass sich was verändert, aber das können wir nicht alleine. Die anderen Sonderförderprogramme sind eh offen. Das eine ist halt Export, das heißt, ich muss wohin fahren, ich kriege einen Auslandsaufenthalt zahlt, kann aber dort machen, was ich will. Und das andere heißt Import, das heißt, ich lade mir Künstler aus dem Ausland ein und mache dann mit ihnen, was ich will. Da gibt es keine thematischen Vorgaben, das ist sozusagen nur ein bisschen formaler. Sie müssen, ja. Aber es gibt ja noch den Rest der Kulturförderung. Das ist ja nur, das ist ein Drittel des gesamten Kulturbudgets sind die Sonderförderprogramme, dann nicht einmal ein Viertel. Das heißt, es gibt ja den großen Rest der Förderung und da können Sie einreichen, was Sie wollen. Also, da gibt es ja keine Vorgaben. Nein, das ist ja. Gebe ich Ihnen recht, das ist in der derzeitigen budgetären Lage tatsächlich auch für uns ein Problem und wir plagen uns tagtäglich damit ab, dass wir nicht genug Geld haben. Ist so.
Okay. Ist das Mikro eingeschaltet? Ah, okay.
Hallo?
Ja, jetzt ist es okay.
Wir haben dieses Thema eben gerade letzte Woche diskutiert bei einer Veranstaltung, wo der Julius dabei war und ich habe dann nachher noch sehr lang mit dem Hacki von Dexter diskutiert, der nämlich auch genau das vorgeschlagen hat und gesagt hat, machen wir es doch einmal auf. Und ich glaube, diese Fokussierung, dass der Linzimpulstopf ein Thema hat und damit sich auf eine Fragestellung fokussiert, das ist ein sehr positiver Effekt in meinen Augen. Was man eher ansetzen sollte, war eben diese anderen zwei Drittel von den Fördermitteln, die nämlich unter sehr wenig, meiner Meinung nach, transparente Vergabemethoden vergeben werden. Das wird einerseits von, auf Empfehlung von Herrn Dr. Leisch, von Empfehlung von Herrn Dr. Stieber und auf andererseits von Herrn Watzl empfohlen und von einem Gemeinderat verabschiedet. Und ich habe mich auch im Stadtkulturberat, bei dem ich auch bin, dafür ausgesprochen, dass diese Fördermittel, diese zusätzlichen, genauso auch über Juries, wie es auf Bundesebene genauso gang und gäbe ist, zum Beispiel vergeben werden. Und ich glaube, da könnte man diesen Unmut, der ein bisschen entsteht oft, weil es eben auf der einen Seite, da wo es transparent ist, ist ein Fokus da beim Impulstopf. Und da, wo es nicht transparent ist, weil es eben relativ willkürlich ist, da sollte man ansetzen, denke ich, und transparentere Vergabekriterien schaffen, Juryprozesse schaffen und generell natürlich mehr Kohle zur Verfügung stellen.
Okay, für alle. Ich glaube...
da jetzt gerne was antworten darf. Mit dieser Frage habe ich mich schon beschäftigt, wie ich beim Land Oberösterreich war, in der Kulturverwaltung. Haben wir oft diskutiert, unter, also mit Künstlern und unter Kollegen. Ich bin da sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Meine Beobachtung ist, dass überall dort, und da sind ja die Sonderförderprogramme der Stadt Linz ein gutes Beispiel, aber nicht nur, sondern auch die Beiratsentscheidungen des Bundes sind höchst problematisch. Warum? Überall dort, wo Jurien tätig sind, gibt's keine Strukturförderung mehr, das heißt keine kontinuierliche Förderung von Vereinen über Jahre, sondern projektbezogene Förderungen. Ist ja ganz klar, die sind zwei Jahre bestellt oder drei oder vier, den Zeitraum, der interessiert, meistens bringen sie selber auch irgendwelche Habschis mit, muss man dazu sagen, das ist ja keine neutrale transparente Entscheidung, das ist ja alles, das ist Fantasie. Das stimmt ja nicht. Erstens setzt die Jury wer zusammen. Das bedenkt ja keiner. Meistens die Politiker, die dann Ja sagen oder Nein sagen zu einer Jury. Und meistens wird es vom Kulturbeamten zusammengesetzt. Das heißt, ist schon mal die Auswahlkriterien, wie wähle ich unabhängige Jury aus? Wie soll ich das machen? Wer bestimmt das? Irgendwer muss bestimmen. Also da fängt schon mal das Problem an. Dann sind die auf Zeit bestellt, haben kein Interesse an einer kontinuierlichen Kulturentwicklung. Also da ist mal jeder Kulturbeamte, der engagiert ist und von der Sache was versteht, und die habe ich in meiner Abteilung, lieber. Weil der über einen längeren Zeitraum Entwicklungen beobachtet und einschätzen kann. Ich habe genug Beispiele, wo das schiefgelaufen ist mit Juryentscheidungen. Also ist mir die Mix-Geschichte lieber, dass man einen Teil des Budgets, die ganze Wahrheit ist ja, dass es auch 3-Jahres-Verträge gibt, die wir in der Stadt haben. Das heißt, wir vergeben ja tatsächlich nur die Hälfte des Budgets über das Amt, und die anderen sind 3-Jahres-Verträge, die ja teils im Gemeinderat, teils im Stadtsenat beschlossen werden und die Sonderförderprogramme. Also wir haben ein Mix, da sind wir sehr fortschrittlich. Das Land hat das alles nicht, die haben eigentlich nur die Vergaben über Beamte, haben keine Sonderförderprogramme außer Innovationstopf, aber der wird von der KUB vergeben, haben keine 3-Jahres-Verträge. Also ich glaube, da sind wir schon sehr weit in Linz und ich möchte es eigentlich nicht ändern.
Okay, soweit zum Thema Förderungen. Kommen wir nochmal ganz kurz, bevor wir zum Abschluss kommen, auf diese sehr skeptische Betrachtung Ihrerseits zurück, wie ich meine. Sind Sie trotzdem positiv eingestellt, etwas verändern zu können? Und erwarten Sie sich vor allem aus diesem Prozess jetzt auch diese positiven Entwicklungen?
Also ich empfinde das nicht so wie Sie. Also ich bin, glaube ich, ja, ein nachdenklicher Mensch, aber kein skeptischer Mensch. Also nachzudenken heißt ja nicht skeptisch zu sein. Das ist, glaube ich, ein gravierender Unterschied. Ich bin sehr positiv eingestellt. Mhm. Kann ich Ihnen versichern. Also ich denke nur, dass man über gewisse Entwicklungen und Dinge, wenn man bewusst handeln will, und gerade in der Kulturverwaltung, auch nachdenken muss. Das heißt aber nicht, dass ich skeptisch bin. Ich bin da nicht wirtschaftsfeindlich. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir die Wirtschaft tatsächlich brauchen für die kulturelle Weiterentwicklung. Es kommt nur darauf an, unter welchen Rahmenbedingungen. Und es darf nicht passieren, dass das Ökonomische im kulturellen Feld über das Kulturelle die Oberhand gewinnt.
Lassen Sie mich da nochmal einhaken.
Skepsis ist mir fremd.
Sind Sie zuversichtlich, hier das Ruder rumreißen zu können?
Ja, ich alleine nicht. Also das ist ja,
in Ihrer
vermessen.
Funktion,
das wäre ja vermessen. Das wäre ja vermessen. Also ich glaube.
Sie sitzen ja in einer Schlüsselposition und
ja, im kleinen Link.
Stelle ich die Frage Ihnen.
Also ich versuche es. Ja, also in meinem Einflussbereich versuche ich es. Und zwar mit aller Kraft und Leidenschaft, die ich habe. Aber ich weiß, dass meine Mittel trotz meiner Position in Linz begrenzt sind, weil ich über den Stadtrand ja schon nicht hinauswirken kann. Letztlich. Das heißt, ich kann eigentlich nur was zur Diskussion stellen, Impulse geben, ich kann mit der freien Szene agieren und nicht gegen die freie Szene, ich kann die Kulturinstitute, die wir haben, und Kultureinrichtungen aktivieren, zusammenbringen, Kooperationen aufbauen. Das alles kann ich tun. Aber die Welt verändern kann ich nicht, und ich kann nicht einmal eine gesamtösterreichische Bewegung initiieren, weil das bin einfach zu klein. Ganz einfach.
Herr Dr. Stieber, wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und uns viel Freiräume als Konsumenten.
Danke.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt noch kurz zwei Veranstaltungen ankündigen. Am 23. Oktober um 10.30 Uhr, Philosophische Matinee, die Triebkräfte einer Gemeinschaft zwischen Individuum und Menge. Und am Montag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, was führte zum Genozid an den österreichischen Zigeunern? Herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Interesse.